Das soll unser Thema sein, auch in den nächsten Wochen. Das war das Thema am letzten Sonntag, das ist das Thema heute. Wir können und dürfen Gott nachfolgen. Er ist derjenige, der an uns zuerst handelt, bevor wir etwas nachhandeln können, nachtun können, ist er derjenige, der in Vorleistung tritt. Etwas, was eine sehr, sehr schöne Sache ist, wo wir leben können aus seiner Quelle. Eine Sache ist das Thema Vergebung, Barmherzigkeit und Vergebung. Ich möchte mit euch einen Paulustext lesen, Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Da wird das sehr schön deutlich. Paulus schreibt dort an die Gemeinde in Kolosse. Kolosse liegt in der heutigen Türkei. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voller Mitleid, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Ja, Vergebung muss sein. Warum eigentlich? Kann man das so verordnen? Kann man sagen, ihr müsst vergeben? Ja, und dann vergeben wir einander. Ihr müsst barmherzig sein und dann sind wir einander barmherzig. Ihr müsst lieb und freundlich und fröhlich und was weiß ich was sein. Und dann muss man das. Warum eigentlich? Wieso? Woher kann ich das? Warum ist das denn möglich? Das wäre sehr schön. Friede, Freude, Eierkuchen mit allen Menschen in Friede, Freude und Eierkuchen, hätte ich fast gesagt, in Barmherzigkeit zusammenzulegen, zusammenzuleben, eine wunderschöne Vorstellung. Ja, das ist richtig, aber die Realität sieht ja doch ganz anders aus. Das gelingt ja doch nicht immer. Das kann Paulus vor 2000 Jahren oder auch heute oder wann auch immer, kann er uns das sagen, vielleicht auch mit erhobenem Zeigefinger und sagen, du musst barmherzig sein, du musst vergeben, du musst freundlich sein. Aber das gelingt doch in den wenigsten Momenten. Sieht die Realität nicht tatsächlich manchmal ganz anders sein? Schön wäre es aber, da gerät man aneinander, sagt ein falsches Wort, das eine Wort gibt das andere, der eine meint das und das andere sagt er und ich verstehe es falsch und so weiter. Und dann gerät man aneinander, man streitet oder es gibt tatsächlich auch solche Gelegenheiten, da will dir dein Kollege ans Leder, denn er will deine Position haben, weil du besser dotiert bist. Und er sägt an deinem Stuhl, er sägt an deinem Ast, er will, dass du weggehst, damit er deine Position erreicht. Es sind nicht nur Missverständnisse, die in unserem Leben geschehen, es sind auch manchmal handfeste Auseinandersetzungen, wo jemand wirklich an deinem Stuhl sägt. Ihr müsst barmherzig sein, ja. Ihr müsst fröhlich sein, müsst freundlich sein, müsst vergeben und wenn er weiter sägt, was dann? Das kann man so schön sagen, das kann man so schön lesen und wenn das in der Bibel steht, aber was machen wir damit, wenn Paulus das so sagt, ihr müsst? Was gelingt uns denn da? Natürlich, wir wissen, es gibt Dinge, die manchmal problematisch sind, man vertut sich und dann drückt man eben auch schon mal ein Auge zu und sagt, okay, einmal ist keinmal, ich drücke ein Auge zu, Schwamm drüber, fertig ist, lass uns nicht drüber reden und fertig, die ganze Geschichte. Einmal ist es passiert, okay, passiert ist passiert, vergessen wir es, fangen wir neu miteinander an. Aber das ist ja doch auch ein Stückchen unserer Realität, dass das nicht nur einmal passiert. Dass er vielleicht nicht nur einmal so eine beleidigende Bemerkung macht oder so eine merkwürdige Tat tut oder nicht mal, es fällt eben die schöne Vase nicht nur einmal zu Boden, sondern er reißt vielleicht auch das schöne Geschirr noch mit runter. Und was dann? Einmal ist keinmal, einmal Schwamm drüber und beim zweiten Mal und beim dritten Mal und beim vierten Mal. Was ist, wenn er so ist, wie er ist? Und wenn der Kollege wirklich deine Position haben will und das schon seit Monaten oder seit Jahren oder in deiner Schulklasse jemand ist, der permanent dich anschwärzt, immer sagt, der hat das geklaut, der war das wieder, der hat das gesagt. Und jedes Mal stehst du im Rampenlicht und irgendeine, du weißt, woher kommt das? Und du weißt, das ist aus seiner Quelle gekommen und er hat es wieder mal. Es ist eben nicht damit getan, dass man einmal den Schwamm drüber tut und dann es nicht mehr anspricht, sondern es passiert doch immer wieder. Es wird zur Gewohnheit. Er ist so, wie er ist. Das ist keine Vergebung, das ist bestenfalls Verdrängung. Und wenn es zum zweiten oder dritten Mal passiert. Petrus und die ganze Jüngerschar hat diese Frage offensichtlich auch bewegt, auch die Judenschaft zur damaligen Zeit, als Jesus gelebt hat. Vergebung, wie oft muss ich vergeben? Und da möchte ich mit euch einen zweiten Predigttext lesen, Matthäus 18, ab Vers 21. Petrus fragt, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist 7-mal nicht genug? Nein, antwortet Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Man kann das Himmelreich mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm 1 Millionen Betrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder, seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an, Herr, hab doch noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid, er gab ihm frei und er ließ ihm seine Schulden. Kaum aber war der Mann frei, ging er zu einem anderen Verwalter, der ihm einen kleineren Betrag schuldete, packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl mir jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab doch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen, aber der Verwalter wollte nicht warten, ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er alles bezahlt hätte. Als dies die anderen sahen, berichteten sie dies empört dem König. Der ließ diesen Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein hartherziger Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Und zornig übergab er ihm den Folterknechten und sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden bezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. Wie oft muss ich vergeben? Und Petrus rechnet schon relativ hoch. Im Judentum sind 3-mal angegeben. 3-mal. Und Petrus sagt sich vielleicht, ach, man weiß, Jesus ist barmherzig, 3-mal, ich verdoppel das und setze oben einen drauf. 7-mal ist sowieso eine heilige Zahl, das wird schon okay sein. Jesus, ist es denn 7-mal? Das ist schon ziemlich viel. Doppelt so viel und noch einen obendrauf. Und er hat gedacht, er liegt jetzt mitten im Kernbereich dessen, was Jesus sagen wird. Ja, du hast recht, Petrus, das ist schon ganz gut. 7-mal vergeben ist okay. Und die Antwort, die Jesus gibt, ist schon sehr verblüffend. Petrus nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal. Entweder man fängt jetzt an zu rechnen, 7-mal 7 und 7-mal 40, wie viel sind das überhaupt? Und bei 400, was ist das, 91, muss man dann Schluss machen, dann kann man zurückschlagen oder irgend sowas. Oder man versteht, dass Petrus da eine Antwort von Jesus bekommt, die nicht auf das Zählen ausgerichtet ist. Die nicht offensichtlich nicht auf das Zählen ausgerichtet ist. Vergebung scheint nicht an die Anzahl gebunden zu sein, sondern offensichtlich an das eigene Herz, an die eigene Einstellung, an die Bereitschaft zu vergeben. Es geht nicht darum, dass du vielleicht in der Kneipe sitzt mit deinem Freund und da sagst, Mensch, ich habe heute kein Kleingeld, kannst du mir ein Bier ausgeben? Und du sagst, ziehst dein Portemonnaie raus, zählst deine Penunzen und sagst, okay, für eine Runde Bier reicht's. Oder Alsterwasser oder was auch immer man dann trinkt. Man muss ja vielleicht nicht unbedingt was Alkoholisches trinken. Es geht nicht darum, dass du dein Portemonnaie aufmachst und sagst, okay, aus meiner Menge, das, was ich so zur Verfügung habe, an Kraft, an Möglichkeit, an Geld, schaffe ich eine Runde auszugeben. Vielleicht auch eine zweite. Aber drei nicht. Und wenn dann Petrus sagt, sind es vielleicht 7-mal, dann ist das schon eine ganze Menge. 7 Runden in der Kneipe, das ist schon eine Menge. Offensichtlich ist das, was Jesus sagt, nicht diese Frage, zähl mal nach, wie weit deine Kraft zur Vergebung reicht. Was hast du in deinem Portemonnaie? Darum geht es ihm nicht. Offensichtlich beschreibt er eine Art von Vergebung, von Barmherzigkeit, die aus einer Fülle lebt. Aus einer Fülle, die nicht in der Lage ist, nicht bereit ist, nicht braucht, nachzurechnen. Die nicht nachzählt, wie oft hat der, wie oft habe ich. Offensichtlich ist das eine ganz andere Art, die Jesus hier meint, die er beschreiben möchte. 7-mal, 70-mal, Petrus. Das hast du nicht in deinem Portemonnaie, garantiert nicht. Das hast du nicht in deiner Möglichkeit, in deiner Kraft, wenn du aus deiner Kraft versuchst, das zu tun. Zumal, wenn der andere immer wieder genau das Gleiche tut. Das ist doch eine Problematik, wenn er immer wieder in die gleiche Kerbe schlägt, dann sind unsere Kräfte irgendwann zu Ende, garantiert. Und wenn du nur mit deiner Kraft daran gehst, man muss das korrigieren. Jesus hat auch das Wort gesagt, dass wir keine Perlen vor die Säue werfen sollen. Es gibt die Situation, da ist die Vergebungsbereitschaft, die Barmherzigkeit etwas, wo man Perlen vor die Säue wirft, wo jemand das ausnutzt, wo jemand die Vergebung mit Schwäche verwechselt. Darum geht es Jesus ja nicht. Es ist ja keine Schwäche, dass man dem anderen in Barmherzigkeit entgegenkommt, sondern es ist eine große Stärke, nicht nachrechnen zu wollen, was der getan hat, dann darf ich ihm auch tun. Sondern ihn freizugeben, obwohl er noch was bei mir zu zahlen hat, obwohl er noch Schulden hat bei mir. Nicht nachzurechnen, wie viel hat er schon, wie viel muss er noch. Perlen vor die Säue, darum geht es nicht. Und wenn man das weiß, auch diese Grenzen kennt, dann ist die Antwort Jesu eine echte Herausforderung. Vergebung ohne Nachrechnen, ohne Rache, ohne Vergeltung, das muss aus einer anderen Kraftquelle gespeist sein. Da muss man aus einer anderen Quelle heraus leben können, denken können, empfinden können, handeln können, geprägt sein. Wenn mir jemand etwas Böses sagt, das tut weh. Und wenn man sich dann einmal vielleicht mit seiner eigenen Kraft dazu durchringt, okay, ich will es vergeben oder vergessen oder was auch immer, und dann sagt er es wieder. Und dann tut er noch was. Und dann sind wir schnell dabei aufzurechnen. Jetzt ziehe ich mich zurück. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Genau diese Situation ist ja das, was Petrus meint. Wie oft muss ich das ertragen? 7-mal? Und das ist dann an dieser Stelle viel. 7-mal aus meiner Kasse? Ah, das ist viel. Offensichtlich meint Jesus das nicht. Offensichtlich meint Jesus das nicht. Vielleicht zur Hilfe. Dieses Gleichnis, was Jesus da erzählt, was er seinen Jüngern vorlegt, ist ja auch ein Gleichnis, was deutlich macht, dass wir uns verantworten müssen. Das, was wir tun an Schuld und Sünde, aber auch das, was andere vor uns tun an Schuld und Sünde, muss verantwortet werden. Wie wir darauf reagieren, muss vor Gott verantwortet werden. Das Himmelreich ist wie ein König, der Abrechnung hält. Das muss man auch hören an diesem Gleichnis. Es geht nicht darum, dass man sagt, naja, Gott wird schon alles vergeben, was so da ist, und dann braucht keiner mehr verantwortlich sein. Nein, darum geht es nicht. Das Gleichnis berichtet davon, dass Gott Gericht hält. Punkt. Das muss man auch hören. Es geht nicht darum, dass man sagt, rechne nicht nach, Schluss ist, Feierabend. Nein. Gott sieht, Gott hört. Und das, was er nicht sieht und nicht hört, wird ihm berichtet. Nicht? Da kommst du nicht raus. Das muss man wissen. Um auch die Ernsthaftigkeit dessen wahrzunehmen, das, was Jesus uns deutlich machen will. Es geht nicht um fünfe, lass gerade sein, Schluss ist. Nein, natürlich nicht. Wir müssen es vor Gott verantworten. Mit dem Himmelreich verhält es sich mit einem König, der Abrechnung hält. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Und wenn du vor einem König erscheinen musst, das ist schon eine ganze Menge. Aber dann eben diese Beobachtung, dass diese Art von Vergebung, die Jesus da beschreibt, nicht zählt, nicht nachrechnet, nicht aufrechnet und offensichtlich nicht aus der eigenen Kraft lebt. Diese Art der Vergebung wird aber offensichtlich auch nicht von dem Schmerz bestimmt, der entsteht, wenn Verletzungen geschehen. Diese Art von Vergebung wird nicht bestimmt, nicht geprägt von dem Schmerz, von dem Wehtun, was entsteht, von der Trauer, die entsteht, wenn jemand an mir schuldig wird. Es ist ja nicht nur, dass du schuldig wirst vor Gott, sondern das, was uns am meisten Schwierigkeiten macht, ist, wenn andere an uns schuldig werden. Wenn sie uns etwas nehmen, irgendwas Materielles, irgendwas an Gesundheit, irgendwas an Ehre, wo unser Ruf schlecht gemacht wird, entweder in der Schulklasse oder in der Firma, wie auch immer. Und wenn in der Firma gesagt wird, die Hälfte der Mitarbeiter müssen wir leider entlassen, das wird aber im halben Jahr geschehen, bitte strengen Sie sich an, zeigen Sie uns, was Sie können. Schon dann ist die Atmosphäre in einer Firma genauso, dass dann geschwärzt wird. Irgendjemand klebt dir vor hinten an deinen Anzug irgendeinen schwarzen Punkt. Und das zu tragen und da nicht zurückzuschlagen, demjenigen dann zwei schwarze Punkte an sein Revier zu heften, das ist doch die Frage, wie gehe ich damit um an solchen Stellen? Es ist ja eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, das hat er nicht so gemeint oder so. Nein, sicherlich nicht. Diese Art von Vergebung wird offensichtlich nicht von dem Schmerz bestimmt und von der Verletzung bestimmt, die Schuld und Sünde im Leben verursachen. Von Rache oder Hass, von Gier oder eben der Angst, zu kurz zu kommen, wieder mal zu kurz zu kommen. Mein Vater hat mir immer nichts das und das und das gegeben, und jetzt macht der das genauso. Jetzt aber. Als mein Vater damals hatte ich keine Kraft, konnte mich nicht wehren, aber heute. Nicht? All diese Situationen, in denen wir dann stehen, wo das Realität wird. Offensichtlich ist das, was Jesus da berichtet, von dieser Freude bestimmt, die diesen anderen Knecht prägt, der von dem König alles geschenkt bekommt. Alles gegeben bekommst, vergeben bekommst. Hättest du nicht jetzt auch? Jesus macht deutlich in seinem Gleichnis, dass das eine zum anderen eben nicht passt. Wenn dir alles geschenkt wird und du diese Entlastung und Befreiung, Erlösung empfängst, dann entlasse und erlöse andere auch. Und es ist eben nur möglich in der Nähe Jesu, unter seinem Schutz, unter seiner Herrschaft und mit seiner Kraft. Das muss uns deutlich sein. Wir können das, was Jesus hier meint, nur leben, wenn wir das empfangen haben, was er uns schenkt. Wir können das nur leben, wenn wir die Kraft und aus der Kraft leben, die er uns schenkt. Und wenn du das nicht erlebt hast, hast du da was nachzuholen? Wenn das dein Herz nicht prägt, wenn du immer noch aufrechnest gegen andere, dann hat das dein Herz nicht erreicht. Ob du jetzt Christ bist oder Christ dich nennst oder irgendwo einen Schein als Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche hast, dann ist das schön und gut. Aber das ist das Eigentliche. An dieser Stelle, da ist der Kern unseres Glaubens. Jesus ist gestorben für die Vergebung. Wenn diese Kraft der Auferstehung, die dann als Folge erscheint, dich nicht ausfüllt, kannst du das, was Jesus hier meint, nie nachvollziehen. Dann sind das für dich fremde Worte. Dann sind das für dich unbekannte Dinge. Wenn du die Kraft des Wirkens des Geistes Gottes nie erlebt hast, dann wirst du das naja, nie erleben. Entweder du holst es nach oder du sagst, was die reden, ist Blödsinn. Gibt's ja gar nicht. Kann ja gar nicht passieren. Die Grundlage ist das Sterben Jesu und seine Auferstehung. Das ist der Angelpunkt. Da macht sich Vergebung fest. Das Sterben heißt ja, dass auch ein ganzes Stückchen von dir stirbt. Und zwar das Recht auf Rache. Das Recht auf Rache stirbt. Und wenn du diesen Heini nicht umbringst, eigenhändig, der Rache heißt, wenn der noch in dir lebt und dich bestimmt und dir immer was einflüstert, das kannst du dir nicht von dem bieten lassen. Da musst du doch was tun. Dann wirst du das mit der Vergebung nicht hinkriegen. Dann sind das fremde Worte für dich. Wenn du selber noch nachrechnest, ob das, wie oft er sich gebeugt hat, wenn er zu dir gekommen ist, um eine Entschuldigung zu bitten. Nicht? Dreimal reicht nicht aus. Für diese Schuld muss er sich viermal beugen. Solange solche Gedanken in deinem Herzen sind, ist das fremd, was Jesus hier sagt. Grundlage ist das Sterben Jesu und seine Auferstehung. In dem Moment, wo Jesus das erzählt, dieses Gleichnis, ist das ja noch nicht geschehen. Jesus ist ja noch nicht gestorben, ist auch noch nicht auferstanden. Für uns aber heute ist das Realität. Kann es Realität auch in deinem eigenen Leben werden? Ganz neu werden, dass das geschieht und dich verändert. Die Voraussetzung ist, dass ich mein Leben abgebe, dass ich mein Leben in seine Hand hineinlege. Das ist ein Stückchen dieses Sterben. Herr, ich verzichte auf alle Rechte zur eigenen Vergeltung und Rache und Aufrechnung. Ich lege das in deine Hände. Und wir dürfen wissen, dass Gott der Richter ist. Er wird das, was du ihm in seine Hände hineinlegst, wird er richten. Auch den anderen, der an dir schuldig geworden ist. Das steht in diesem Gleichnis auch, das dürfen wir wissen. Aber lass das in Gottes Hände hinein. Rache ist nicht für dein Herz bestimmt. Du bist nicht für die Rache geschaffen, garantiert nicht. Deine Seele ist anders konstruiert. Sie vergiftet sich, wenn du der Rache Raum gibst. Lass das sein. Gib das ab. Gib das in seine Hand. Es beginnt an der Stelle, dass ich sterbe, dass ich das abgebe und sage, Herr, dafür bin ich nicht geschaffen. Ich verstehe das. Ich lege das in deine Hände. Das kann man im Gebet ganz einfach tun. Deswegen ist auch nach dem Gottesdienst immer die Möglichkeit zum persönlichen Gebet. Das kann man nicht öffentlich, kann man öffentlich machen, aber muss man nicht. Das kann man auch im Zweiergebet miteinander machen. Herr, ich gebe dir mein Leben, alle Anrechte auf Rache und Vergeltung. Ich lege das in deine Hände. Du musst damit umgehen, aber mich mach frei davon. Meine Erfahrung ist, je konkreter man das im Gebet benennt, je konkreter man das im Gebet benennt, desto intensiver und größer ist das persönliche Erleben der Erlösung, die Jesus schenkt. Desto deutlicher, desto klarer erlebst du die Befreiung von Schuld, auch von der Schuld des anderen, der an dir schuldig geworden ist. Es geht nicht nur darum, dass du immer der Schuldige bist. Nein, natürlich nicht. Das weiß Gott aber auch. Je konkreter dies im Gebet benannt wird, desto stärker ist das Wirken der Kraft Jesu in deinem Leben. Desto intensiver wird deine Seele rein und frei. Glaube wird an dieser Stelle zur bereinigenden, zur befreienden Kraft. Ich möchte mit euch zum Schluss eine Folie anschauen, die das ein wenig zusammenfasst. Vergebung, Handlungsanweisungen vielleicht. Schuld zerstört und verletzt. Da muss man nicht drum herum reden. Schuld zerstört und verletzt. Das, was du getan, gesagt, gemacht hast und das, was andere an dir getan, gemacht, gesagt haben, das hat dir wehgetan und du hast auch anderen wehgetan, andere verletzt. Mach dir das klar. Schuld ist etwas, was zerstört, was kaputt macht. Und die Verletzungen und die Wunden, die dabei entstehen, die schmerzen. Und wenn man einen Schmerz hat, der über mehrere Tage oder Wochen, entweder am Körper oder in den Knochen oder im Kopf oder wo auch immer ist, beobachte das mal bei dir selber oder Zahnschmerzen. Wenn du Zahnschmerzen über Tage hast, du veränderst dich, du wirst krampfhaft. Das prägt dein Denken, das prägt dein Handeln, das verzerrt deinen Schlaf, das bringt dich. Es ist nicht nur beim Körper so, das ist in deiner Seele ganz genauso. Wenn deine Seele permanent unter diesen Schmerzen, unter dieser Bitterkeit leidet, sie wird vergiftet. Wunden müssen gereinigt werden. Das machst du nach deiner Gartenarbeit doch auch. Oder wenn du hingefallen bist, der Länge nach, auf die Nase, was weiß ich was. Du reinigst doch diese Wunde dann auch, weil du weißt, entweder ist vereitert, es gibt Blutvergiftung oder sie wird gesund und ich muss das säubern. Und wenn es dir nicht gelingt mit Wasser und Seife, dann musst du zum Arzt, dann musst du desinfizieren oder was auch immer. Mit der Seele ist es ganz genauso. Mit der Seele ist es ganz genauso. Auch da müssen Wunden gereinigt werden und desinfiziert werden. Und da kannst du nicht an deinem seelischen Schmerz immer dran rumkratzen. Das geht nicht. Du kannst an deinem Schmerz nicht festhalten. Wunden müssen gereinigt werden, Wunden müssen ausheilen. Die Heilung wird blockiert oder die Heilung blockiert derjenige, der an Schmerzen festhält. Das ist bei einem Sportler oder Gartenarbeiter oder was auch immer, ist das auch so. Wenn du willst, dass die Wunde am Bein immer noch weiter schmerzt und du da immer mit der Nadel wieder reinstichst, das ist nicht ganz dicht. Warum machst du das? Das macht normal keiner, aber mit unserer Seele machen wir das so. Wir halten an bestimmten Verletzungen fest, der hat mich verletzt und dann halten wir das fest. Und vergiften dann. Wie sieht Hilfe aus? Ein kleines Beispiel, wie fängt man einen Affen? Einen Affen fängt man, offensichtlich, ich habe es noch nie gemacht, mit einem stabilen, schönen Krug, mit einer Öse, die man irgendwo festbinden kann, mit einem Seil, wie auch immer, und nimmst das Ding dahin, wo ein Affe in Sichtweise ist oder ein ganzes Rudel. Und man sagt, man muss die Neugier des Affen wecken, also irgendwas in den Krug hineinlegen, eine Banane, eine Frucht, was auch immer, oder irgendwas Buntes, was also seine Aufmerksamkeit erregt. Und dann musst du pfeifend oder was auch immer das Gelände verlassen, sodass er sieht, der ist weg. Und dann kommt er und nimmt seine Hand, tut das Ding da rein, greift das, was er da hat und hat es in der Hand und hält es fest. Und dann darf natürlich die Öffnung nicht zu groß sein, gerade dass seine Hand reingeht, aber mit der Banane nicht wieder rauskommt. Er hält das Ding fest. Er hält es sogar fest, wenn du als Fänger, der ihn fangen will, kommst und ihn fängst und ihm so ein Halsband umlegst. Er hält das Ding fest, sagt man. Ich habe es noch nie gemacht. Und ich glaube, mit der Vergebung ist es ähnlich. Wir meinen, wir hätten den anderen festgehalten und sind selber die Gefangenen. Der hat mir das und das getan. Ich halte das fest und komme aber selber nicht mehr raus. Das ist das Kuriosum an der Situation mit dem Thema Vergebung. Ich halte die Schuld anderer Menschen fest und meine, ich hätte sie festgenommen und hänge selber. Das ist das Dumme daran, wenn man Schuld anderer Menschen festhält und sagt, das halte ich ihm fest. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das lasse ich mit mir nicht machen. Ja, so handelt man normalerweise in der Welt und deswegen hängen wir fest. Wir kommen nicht mehr raus und das Ding schwillt an und wird immer dicker. Und je mehr du ziehst, desto dicker und geschwollener wird deine Hand, beziehungsweise als Beispiel für die Seele, deine Seele. Und sie passt dann nicht mehr durch. Und sie ist gefangen in dieser Situation und sie vergiftet sich und sie entzündet sich. Und wenn dann jemand dich anspricht, und diese Menschen kennen wir, die dann ganz aggressiv reagieren, du weißt gar nicht, du hast vielleicht nur den Tonfall des Menschen erwischt, der ihm damals das und das angetan hat. Mir selber ist das ja auch mal so gegangen. Ein Vermieter, den wir hatten damals als Wohngemeinschaft, ich mit langen Haaren, Wohngemeinschaft, wisst ihr, der wollte uns über den Tisch ziehen. Und in Hamburg war einer meiner Lehrer, einer der Dozenten, der sah genau relativ ähnlich aus, hatte einen ähnlichen Tonfall. Ich hatte Mühe, er hat nichts damit zu tun, kam aus Ostfriesland, nicht aus Hannover, ganz anders. Aber ich hatte Mühe, ihn und seine Art überhaupt erstmal damit warm zu werden, weil er so ähnlich war wie dieser Typ, der uns damals als junge Leute über den Tisch ziehen wollte. Nicht? Deine Seele vergiftet plötzlich, die fängt an zu schwellen und wird ganz merkwürdig in Situationen. Du weißt gar nicht, oh, warum reagiere ich denn selber so? Weil wir bestimmte Sachen nicht loslassen und weil wir nicht das Gott in die Hände legen, sondern selber in der Hand behalten und mit der Banane nicht mehr aus dem Krug rauskommen. Das geht dann nicht mehr. Und das, was für uns selbstverständlich ist, wie wir mit unserem Körper umgehen, dass Wunden ausheilen, gereinigt werden müssen, das muss mit der Seele genauso. Das muss gereinigt werden, das muss desinfiziert werden, wenn es ganz schlimm ist, um es ausheilen zu lassen, loslassen. Du musst die Wunde offenlegen und dann muss der Arzt ran. Das ist eigentlich ganz was Natürliches, bloß mit unserer Seele machen wir es nicht. Und wundern uns, dass wir für manche Leute ungenießbar werden oder einfach nicht in der Lage sind, über bestimmte Dinge hinwegzukommen. Loslassen. Weil sonst die Gefahr besteht, dass zu den Schmerzen, die da sind, dann die eigene Bitterkeit, der Hass dazugekommt, Vergiftungseffekte erscheinen. Loslassen und abgeben der Schmerzen. Loslassen und abgeben das Recht auf Vergeltung und Rache. Eine Methode, die Jesus nennt in Matthäus 5, ist: segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und auch das kannst du nicht aus eigener Kraft, es sei denn, Gott hat dir seine Kraft, die Kraft der Auferstehung in dein Herz hineingelegt. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann bitte Gott drum. Herr, ich brauche diese Kraft. Ich merke, ich bin an dieser Stelle so festgefahren. Ich sitze mit meiner Hand mitten im Krug und ich komme nicht mehr raus. Hilf mir, mach mich da frei. Vergebung ebnet der Kraft Gottes den Weg. Das ist ein Wagnis, natürlich. Gott ist unsichtbar und wo ist er denn? Nicht? Zeig mir deinen Gott, ich sehe ihn nicht. Nicht? So, das kennt ihr ja sicherlich auch in Diskussionen. Wo ist denn Gott? Nicht? Rechts, links, ich sehe ihn nicht. Das macht uns manchmal Schwierigkeiten zu sagen, okay, Herr, das sagst du zwar in deinem Wort, aber tust du das auch in meinem Leben? Das ist ein Wagnis, so einen Schritt zu gehen und mal sich darauf einzulassen, dass Gott handelt. Vielleicht, er sagt es, er verheißt es ja, aber man weiß ja nicht. Es ist ein Schritt des Glaubens, ja. Und die Erfahrung ist tatsächlich, derjenige, der sich auf diesen Weg begibt, erlebt das, was Jesus da verheißt. Petrus, 7-mal, 70-mal, ist für dich dann kein Problem mehr. Und jemand, bei dem das dann keine Früchte gibt, das heißt, du entlässt jemanden in die Vergebung und der verändert sich aber nicht. dann gehört zum Gleichnis mit dazu, dass Gott der König ist, der richtet. Jesus redet von Folterknechten. Und das sollte uns aufhören lassen, aufhorchen lassen. Jesus redet da von Folterknechten. Da geht es nicht nur darum, dass er seine Schuld büßt, sondern dass dann zusätzlich noch Folterknechte dazukommen. Wenn du willst, dass es deinem Feind schlecht geht, lass ihn doch auf diesen Weg. Gib ihm der Rache Gottes preis. Aber deine Seele ist nicht für die Rache geschaffen, garantiert nicht. Lass das los und gib Gott die Erlaubnis, daran zu handeln. Wie Gott mir, so ich dir. Das Geheimnis der Befreiung, das Geheimnis der Vergebung, Barmherzigkeit, das schenkt Gott durch das Wirken seines Geistes. Es beginnt vielleicht im Gebetsteam, da wo du solche Dinge vor einem Zeugen aussprichst und auch Gott diese Erlaubnis gibst. Herr, ich erlaube dir, an mir zu handeln, meine Seele zu reinigen und meine Seele sauber zu machen. Ich übertrage dir das Recht der Rache. Ich will nicht. Ich will keine Rache in meiner Seele haben, Herr. Und dann mach ein Amen und lass es Realität werden. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?